Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der heute eine der profiliertesten Wirtschaftsjournalistinnen des Landes zu Gast ist, Julia Löhr von der FAZ, die vor ein paar Tagen ein, wie ich finde, viel beachtetes Stück geschrieben hat, sehr lesenswert, über den Berliner Elfenbeinturm, genauer über den Berliner Stromsteuer-Elfenbeinturm. Ein Lehrstück nennt sie das, wie ein vermeintlich kleines Thema plötzlich zum Großkonflikt wird und Politiker vollkommen davon überrascht werden. Und schon wieder, sagt sie, wirkt es so, als hätten die im Raumschiff Berlin irgendwie keine Ahnung von der Lebenswirklichkeit der Leute da draußen. Wie kann sowas sein? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Es gibt viele solcher Beispiele und da kommt dieser Mann ins Spiel, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Und noch wichtiger, neuerdings auch SPD-Vize, mit genau den traumhaften 95% ins Amt gewählt, aus denen die Albträume von Lars Klingbeil gemacht sind. Doch vor einiger Zeit hat er in einem Interview mit der FAZ einen bemerkenswerten Satz gesagt. Ich glaube, beim Bürgergeld wurde fälschlicherweise der Eindruck vermittelt, dass nicht mehr die Arbeit im Mittelpunkt steht, sondern dass es sich eine ganze Weile auch ohne Arbeit ganz gut leben lässt. Das klingt so, als würden Sie in der SPD jetzt mehr Friedrich Merz wagen. Herzlich willkommen, Alexander Schweizer. Schön, dass Sie bei uns sind. Gleich zu Beginn aber wollen wir unter anderem mit dem Fraktionschef der örtlichen FDP über das sprechen, was die sympathische hessische Kreisstadt Gelnhausen seit gut zwei Wochen in den Schlagzeilen hält. Am 22. Juni sollen dort, Erkenntnisstand heute, 4 Männer, 8 Mädchen im Alter von 11 bis 16 sexuell bedrängt, belästigt haben. Und weil alle Tatverdächtigen in Syrien geboren worden sind und erst vor wenigen Jahren nach Deutschland kamen, hat das Land jetzt eine neue Debatte um innere Sicherheit. Er sagt, all das wäre vermeidbar gewesen. Herzlich willkommen, Kolja Sass. Freue mich sehr.
Vielen Dank.
Ja, und Ahmad Mansour ist bei uns, geboren in einem kleinen arabischen Dorf in Israel. Den, so hat er das hier schon mal berichtet, der Kontakt mit einem fundamentalistischen Imam beinahe zum Islamisten gemacht hätte. Und den wir fragen wollen, warum, so sagt er das selbst, warum unter Sexualstraftätern Männer nicht deutscher Herkunft 7 bis 10 Mal häufiger in der Statistik auftauchen als Deutsche. Und wenn das so ist, warum kommt es dann zu Plakaten wie diesem hier, das den Eindruck erweckt, als sei eigentlich alles ganz anders? Herzlich willkommen. Ja, bin sehr gespannt auf diese Sendung, die eine intensive Sendung zu werden verspricht. Lass uns heiter einsteigen, Herr Schweizer. Sie sind zum SPD-Vize mit über 95% gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch. Und hat Herr Klingbeil Sie schon gefragt, wie man das macht?
Also erstens mal danken für den Glückwunsch.
Und, ja, sehr gerne.
Tatsächlich haben wir in dem Bild einfach, glaube ich, über was ganz anderes geredet. Man sieht es den entspannten Gesichtern, glaube ich, auch an.
War das vor oder nach der Wahl?
Das weiß ich nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall auf dem Parteitag.
Aber Klingbeil wirkt verzweifelt und Sie wirken wie jemand, der auch nicht so richtig weiß, was er sagen soll. Haben Sie ihn getröstet?
Nein, er braucht keinen Trost. Aber ich will auch gar nicht auf die Frage jetzt nicht eingehen, sondern ich will deutlich sagen, ich hätte mir gewünscht, dass er ein besseres Ergebnis bekommen hätte.
Ja.
Er hätte es verdient aus meiner Sicht.
Sie auch, ja, er auch.
Ja, natürlich, aber ich glaube, es ist auch wichtig, nochmal zu sagen, dass das kein besonders kluger Move war des SPD-Parteitags, unseren wichtigsten Mann in der Regierung und Vorsitzenden mit so einem Ergebnis nach Hause zu schicken. Ich habe das für nicht besonders strategisch klug empfunden. Und
wie kann sowas sein?
Na gut, das sind schon Dynamiken auf Parteitagen, die entstehen können. Und ich glaube, man muss bei Lars Klingbeil einsehen, er ist nun wirklich auch derjenige, der aus der Verantwortungsebene von vor der Bundestagswahl der Einzige war, der noch mal weiter auch in Verantwortung gegangen ist. Und nun kann man nun wirklich sagen, dass er in den letzten Wochen auch einiges auf sich genommen hat. Er ist in die Fraktion gegangen, hat die Koalitionsverhandlungen geführt.
Er hat einen Generationenwechsel angekündigt.
Hat den angekündigt.
Ist dafür, selber dann zu bleiben.
Ist dafür auch stark gelobt
worden.
Ist dafür stark gelobt worden in der SPD. Ja. Und viele haben gesagt, das ist eine gute Idee mit dem Generationswechsel, mit den Veränderungen. Nur wenn sie dann eben kommen, dann findet man es dann doch nicht mehr so toll. Und dafür steht er. Und Da hat man ihm jetzt ganz schön viel auch in den
Wofür Fußball steht gepackt. Er für diese verloren gegangene Glaubwürdigkeit?
Dann er steht Punkt. Für diese Veränderung, weil er sie natürlich auch organisiert hat. Ich kann aber als Augenzeuge sagen, er war selten allein in den Gremiensitzungen, wenn er die Dinge nach vorne gebracht hat. Und nicht alle.
Nicht allein, meinen Sie, der es verbockt hat. Stimmt es, dass er kurz überlegt hat, hinzuschmeißen?
Das weiß ich nicht.
Scheißer, bitte.
Das weiß ich wirklich nicht.
Sie sind doch sein Vize.
Ja, aber ich habe jetzt auch als Vizevorsitzender nicht die Möglichkeit, in seine Seele hineinzugucken in diesem
Haben Sie
Moment.
Da in der Situation vielleicht darüber gesprochen?
Ich fürchte, wir haben in dieser Situation über was ganz Banales gesprochen. Das Bild sieht jetzt ein bisschen eindrucksvoller aus, als wahrscheinlich die Situation war. Ich kann nur sagen, ich hätte es nachvollziehen können, dass er sich in diesem Moment mal kurz fragt, was mache ich denn da jetzt eigentlich
gerade? Hätten Sie es gemacht?
Ja, ich hätte auch gehandelt, wie er gehandelt hat. Er hat gesagt, okay, da habt ihr mir jetzt gerade einen mitgegeben.
Aber ich bleibe vorsichtshalber trotzdem.
Nein, es geht ja nicht um vorsichtshalber, sondern es geht ja auch einfach darum zu sagen, ich verstehe die Botschaft, ich werde mich auch mit euch damit, also ich werde natürlich auch in meiner Verantwortung bleiben, auch mit diesem Ergebnis umzugehen, nicht trotzig zu sein, sondern zu sagen, okay, ihr habt mir jetzt hier eine Postkarte geschickt und auf der steht, mach's anders, bleib aber in Verantwortung und ich glaube, ich hätte genauso reagiert wie er. Ich habe ihn auch dabei unterstützt.
Warum ist das eigentlich so, dass Politikerrücktritte so dermaßen außer Mode gekommen sind?
Also ich glaube, dass man ja auch auf diesem Parteitag gesehen hat, dass der ein oder andere auf dem Parteitag aufgetreten ist, der in Verantwortung gegangen ist. Der ehemalige Kanzler ist aufgetreten, eine ehemalige Parteivorsitzende, ehemalige Regierungsmitglieder. Wir haben schon sehr stark auch personelle Konsequenzen gezogen als SPD.
Sie wurden gezogen.
Ja, es ist doch aber am Ende so, dass diese Veränderung, die Lars Klingbeil angekündigt hat und die alle auch in Medien, da habe ich auch das eine oder andere gelesen und innerhalb der SPD gut fanden, auch umgesetzt wurde. Ja, das war ein harter Schnitt. Das
wie ist wie fanden Sie denn die Nummer mit Saskia Esken?
Sie meinen den...
Den, wie nennen wir das? Den Generationenwechsel, sagen wir jetzt.
Naja, also dazu gehört ganz klar, dass sie, als sie Parteivorsitzende wurde in der schwierigen Zeit, sich stark auch um die um den Zusammenhang und
ja, also
den
nicht, Zusammenhang. Nicht meine Frage, aber der Umgang dann mit ihr.
Ich versuche nicht Ihrer Frage auszuweichen, sondern ich versuche ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen für die Antwort.
Ja. Sie, aber das
ich,
ist ja.
Nein, ich will sagen, ich glaube, sie hat wirklich richtig starke Verdienste um die SPD. Und wenn wir sagen, wir brauchen jetzt einen Neuanfang.
Wissen Sie, was ich so interessant finde, Herr Schweizer? Diese wirklich starken Verdienste um die SPD fallen Ihnen jetzt erst ein und Klingbeil sind Sie dann erst eingefallen, als Sie Ihren Rücktritt klargemacht haben.
Ja, also ich kann das.
Vorher hat er die Debatte wochenlang laufen lassen. Und als sie sagte, ich ziehe mich zurück, sagte er, Saskia, du hast wirklich ganz starke Verdienste. Das hast du super gemacht.
Jetzt haben Sie mich angesprochen und ich kann das für mich nicht gelten lassen, weil ich tatsächlich immer gesehen habe, was sie geleistet hat für die SPD.
Und finden trotzdem, Sie es also in Ordnung, dass man so mit ihr umgegangen ist?
Ich finde es nicht in Ordnung, dass man so mit ihr umgegangen ist. Ich habe sie aber auch unter vier Augen gesagt, dass ich in dem Moment, in dem die Entscheidung anstand...
Haben Sie sie öffentlich unterstützt?
Ich habe in dem Moment, in dem es darum ging, mit ihr darüber zu sprechen, ob sie ins Kabinett geht, deutlich meine Position unter vier Augen gesagt. Und ich bin ihr weder öffentlich noch halb öffentlich in den Rücken gefallen.
Aber Sie haben sie auch nicht öffentlich gestärkt und auch nicht halb öffentlich.
Ich habe sie in der Rolle als Parteivorsitzende gestärkt. Ich habe aber auch deutlich gesagt, dass ich mir fürs Kabinett anderes vorstellen kann. Unter vier Augen. Unter vier Augen in aller Klarheit.
Was hat sie gesagt?
Wir haben uns darüber ausgetauscht.
Aber fand das sie ist, nicht gut?
Nein, ich will jetzt hier nicht auch noch weiter in diese persönlichen Sphären eintreten. Ich will nur diesem Verdacht widersprechen, dass das alles nicht sauber und ordentlich und menschlich fair miteinander zu lösen sein. Ich kann für mich sagen, ich habe alle Gespräche, die ich geführt habe, immer sehr mit Klarheit und auf Augenhöhe geführt.
War das fair, Frau Löhr?
Nee, ich glaube, fair ist da jetzt nicht der Begriff, über den man diskutiert. Lars Klingbeil wollte ein anderes Kabinett aufstellen. Er wollte einen Generationenwechsel da vollziehen, neue Gesichter bringen. Und ich glaube, das war auch richtig. Also jetzt mit Saskia Esken im Kabinett hätte sich die SPD aus meiner Sicht keinen Gefallen getan. Von daher verstehe ich, warum er das gemacht hat. Aber hat er geschickt kommuniziert in all der Zeit? Ich würde sagen, eher nicht. Der Parteitag war insofern bemerkenswert, weil also die SPD hatte einen Hang zur Selbstzerstörung. Also sie hat ja schon diverse Parteivorsitzende demontiert, soweit bis sie gegangen sind. Soweit ist Lars Klingbeil jetzt nicht. Aber diese nicht mal 65%, das ist natürlich ein totaler Denkzettel gewesen dafür, wie er mit Saskia Esken umgegangen ist, wie er mit Hubertus Heil umgegangen ist. Auch ein wichtiger Punkt, der viele Freunde in der Partei hat. und der eben jetzt kein Minister mehr ist, obwohl er das sehr gerne werden wollte, obwohl er gerne Fraktionschef werden wollte. Umgekehrt finde ich dieses Abstimmungsverhalten, zumal es ja auch vorher keine wirklich kritische Debatte gab auf dem Parteitag, schon ziemlich befremdlich. Also ich meine, die SPD hat 16,4% geholt und hat mit diesem Ergebnis, mit diesem wirklich schlechten Ergebnis, 7 Ministerien rausgeholt. Die Schuldenbremse wurde gelockert. Es gibt ein 500 Milliarden Euro Sondervermögen. Man konnte sogar den Eindruck gewinnen, dass Lars Klingbeil mit dieser naiven Russlandpolitik aufgeräumt hat. Und dann kommt so ein Parteitag und macht alles wieder kaputt. Also das ist schon ziemlich destruktiv.
Kein Widerspruch.
Nein, also zunächst mal muss ich widersprechen, wir sind keine selbstzerstörerische Partei, wir machen es uns noch manchmal ein bisschen schwer.
Da sitzt ein Psychologe in der Runde, läuft aufs Gleiche hinaus, also ungefähr.
Ich will auch gar nicht abstreiten, dass manches auch wirklich nicht rational erklärbar ist. Darum bin ich übrigens sehr leidenschaftlicher Sozialdemokrat, weil ich meine Partei manchmal über alle Maßen liebe und manchmal auch denke, was machen wir denn da jetzt gerade?
Wann haben Sie das zuletzt gedacht?
Ich glaube, in der Situation, die Sie jetzt gerade auf dem Bildschirm haben.
Also doch nach der Wahl.
Ich vermute, dass ich mir schon die Frage gestellt habe, warum machen wir das gerade? Weil Ihre Analyse teile ich bis auf die Frage der Selbstzerstörung schon. Die SPD hat mit einem furchtbaren Ergebnis viel erreicht. Mhm. Übrigens nicht nur für die SPD, sondern fürs Land ein paar Dinge erreicht, die, glaube ich, richtig waren. Sie hat diesen Aspekt der Veränderung stark für sich verstanden. Es wäre viel leichter gewesen zu sagen, okay, alle machen weiter. Aber sie ist den schwereren Weg gegangen und einer muss vorangehen, muss die Verantwortung übernehmen. Und das will ich nochmal sagen, er ist immer auch unterstützt worden. Ich war dabei in manchen Gremien, er war nicht allein im Raum. Da waren auch andere dabei, die gesagt haben, da gehen wir mal mit. Und nicht alle, die jetzt so über die Dinge urteilen und vielleicht manches besser gemacht haben, sind nach der Bundestagswahl überhaupt erst in die SPD eingetreten, sondern die waren vorher auch schon da.
Also solche Parteitage haben natürlich auch immer so eine Eigendynamik, dass wie die Parteimitglieder, die dort als Delegierte anwesend sind, dabei sind. Und ich glaube, in gewisser Weise hat Lars Klingbeil ein Problem, das auch Robert Habeck hatte. Er steht sozusagen für so einen Realo-Kurs, für einen Mitte-Kurs. Und auf dem Parteitag, das haben wir in den Debatten gesehen, um die es dann ging, wurden ja sehr klar eher linke Positionen vertreten. Also die Reichen stärker besteuern und solche Sachen. Und dafür steht er halt auch nicht. Also er ist derjenige, der sich jetzt gut mit Merz versteht, die miteinander telefonieren, die zusammen diesen Haushalt gemacht haben. Und da sind dann offenbar doch viele dabei, die denken, ah, ist das vielleicht eigentlich so ein Schwarzer im roten Gewand?
Ist was für gute Laune. Was für, sehr gerne zu diesem.
Tatsächlich ist der Koalitionsvertrag, auf dem das alles fußt, was Sie beschreiben, von über 80% der SPD-Mitglieder entschieden worden. Also insofern ist diese Analyse nicht ganz zutreffend, dass es hier den Lars Klingbeil gibt, der den Koalitionsvertrag alleine verhandelt hat. Und dann gibt es daneben noch eine Partei, die ganz anders ist. Die SPD ist eine linke Volkspartei.
Hat direkt, nachdem der Koalitionsvertrag draußen war, gesagt, aber die Reichen müssen wir trotzdem höher besteuern. War auch nicht
so apropos.
Also die SPD ist eine linke Volkspartei, die sich manchmal ein bisschen schwer macht. Und jetzt hat sie es gerade besonders schwer gemacht.
Apropos Koalitionsvertrag, zitiere, für schnelle Entlastungen um mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde werden wir in einem ersten Schritt die Stromsteuer für alle so schnell wie möglich auf das europäische Mindestmaß senken und die Übertragungsnetzentgelte reduzieren. Sehr unmissverständlich, oder?
Ja, völlig klar, völlig eindeutig.
Aber hat halt nicht funktioniert.
Ja gut, der Koalitionsausschuss hat nur ein Stück davon, ein großes Stück, aber nicht alles von diesem Satz auch umgesetzt. Darum bin ich auch der Meinung, dass insbesondere was die Stromsteuer angeht, das muss eben bald möglichst dann auch ergänzt werden.
Ich versuche jetzt gerade dieser Formulierung hinterherzukommen. Also Sie sagen, das muss bald möglichst ergänzt werden.
Ja.
Also das ist doch ein gebrochenes Wahlversprechen, über das wir hier reden.
Das ist der Koalitionsvertrag. Man hat sich darauf geeinigt, dass man zunächst mal anfängt mit Stromsteuerabsenkungen für Unternehmen, manche Unternehmen. Man hat sich darauf geeinigt, dass man Entlastung auch für Verbraucherinnen und Verbraucher schafft. Und diesen Punkt aus dem Koalitionsvertrag mit der Stromsteuer für alle hat man tatsächlich nicht umgesetzt. Und die Diskussion.
Wortbruch.
Die Diskussion, man hat es nicht umgesetzt, ja.
Und also Wortbruch.
Man hat es nicht umgesetzt.
Wortbruch.
Auch schön immer die Formulierung Mann. Also Mann gleich.
Ja, Mann, das war irgendjemand.
Nein, es war
Captain Kirk.
Nein, es war der Koalitionsausschuss, das war CDU und SPD. Und ich sage, als meine persönliche Position, die ich auch einbringe, ist, die Stromsteuer für alle muss abgesenkt werden und das muss so schnell wie möglich passieren. So, und
warum passiert es nicht?
Das ist eine Frage, die kann ich nicht alleine beantworten, auch wenn Sie mich jetzt eingeladen haben.
Heute schon.
Ja, ich kann es trotzdem nicht alleine beantworten.
Aber wie kann sowas passieren, Herr Schweizer? Es ist immer, nur damit das Bild mal komplett ist. Es ist dieselbe Sitzung, in der Markus Söder eine Mütterrente für weitere 5 Milliarden durchdrückt. Dieselbe Sitzung, das geht. Aber Stromsteuer senken für exakt genauso viel, für 5 Milliarden geht nicht, wie versprochen.
Ja.
Wie kann sowas sein? Waren Sie im Raum?
Nee, da war ich nicht im Raum.
Was hat man Ihnen hinterher davon erzählt?
Also ich hab nachvollzogen, was da wohl passiert ist. Und Sie werden jetzt vermuten, dass ich von der Sozialdemokratie ablenke. Aber ich finde es ganz spannend, auch mal in die Union zu schauen.
Sehr.
Ja, das CDU-geführte Kanzleramt hat diesen Kurs mitgetragen. Das CDU-geführte Wirtschaftsministerium, das SPD-geführte Finanzministerium. Und die waren, glaube ich, noch nicht draußen. Da haben schon die ersten CDU-Ministerpräsidentenkollegen gesagt, das finden wir nicht so toll. Und da gab es den Koalitionsausschuss, von dem ich erwartet habe, dass er da eine Lösung findet. Und da hatte ich den Eindruck, dass insbesondere die CSU-Seite der Union sich da stark durchgesetzt hat. Und jetzt
ich liebe diese Wortgirlanden.
Ja.
Sie hatten den Eindruck, dass sich die CSU-Seite durchgesetzt hat.
Ja, klar.
Was hat der Söder dem Merz gesagt?
Nochmal, ich war ja nicht dabei.
Nee, aber Sie haben es ja gehört.
Stimmt. Ja, ich kann auch nicht sagen, was er gesagt hat. Ich hatte nur den Eindruck, es hat gereicht, um Herrn Merz davon zu überzeugen, dass die Mütterrente vorgezogen wird und die Stromsteuer nicht abgesenkt wird.
Ich meine, dieses Foto hier sagt eigentlich alles, ne?
Ja.
Womit hat er ihn erpresst?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß auch gar nicht, ob das der Grund war, der dazu geführt hat, dass die Mütterrente jetzt früher erhöht wird. Mhm. Jetzt werde ich Sie überraschen. Ich bin auch gar nicht dagegen, dass das mit der Mütterrente passiert. Weil ich das nämlich für inhaltlich richtig halte.
Ich lese Ihnen mal einen Satz vor.
Ich bin nur dagegen, dass man es gegen die Stromsteuer stellt.
So, ich lese Ihnen mal einen schönen Satz vor. Es kann nicht sein, dass wir hier nur noch bayerische Politik machen. Von wem stammt der Satz?
Von mir.
Richtig.
Ja.
Wie kann das sein?
Das ist ein Satz, von dem ich immer ausgehen würde.
Ja.
Und ich hab an dem...
Steckt viel Wahrheit drin.
Ja, finde ich.
Aber Mütterrente 3 ist bayerische Politik.
Ja, natürlich ist es so, wenn wir sehen, dass alle über die Stromsteuer sprechen und die Erwartungshaltung groß ist,
ja.
Auch bei mir, dass an dem Abend, was zur Stromsteuer passiert, und herauskommt man mit Stromsteuer, haben wir jetzt nicht gemacht, aber dafür ziehen wir die Mütterrente vor, dann ist es natürlich etwas, das hat schon was mit bayerischer Politik zu tun.
Ihre Formulierungen mit.
Das hat aber schon was mit bayerischer Politik zu tun, das können Sie nicht abstreiten.
Gehört, wie Sie das formuliert, war auch wieder sehr, sehr schön.
Ja.
Da ist die Erwartungshaltung groß, Komma, auch bei mir.
Ja. Ich habe erwartet, dass man bei der Stromsteuer etwas hinbekommt, was man jetzt nicht hinbekommen hat. Und meine Erwartungshaltung geht in die Zukunft und lautet, das muss jetzt anders werden.
Ja, aber es war der SPD-Finanzminister, der sagte, geht nicht.
Es war der SPD-Finanzminister, der mit dem CDU-Kanzler verabredet hat,
wir
machen das, wenn wir es finanzieren können. Und dann hat der Koalitionsausschuss getagt und man hat eine Finanzierungsmöglichkeit für die Mütterrente gefunden, nicht für die Stromsteuer.
Der Finanzminister hat im Kabinett aber auch durchaus ein Vetorecht und kann die Vorhaben der anderen durchkreuzen, wenn er das möchte. Habe ich jetzt von Herrn Klingbeil so deutlich auch noch nicht gehört.
Ja, jetzt muss ich Ihnen sagen, das ist natürlich ein Instrument, dass wenn Sie das zu diesem Zeitpunkt der Koalition benutzen, dann machen Sie danach nicht mehr viel. Also das muss ich schon sagen, das Sie haben richtig. Völlig recht. Und trotzdem würde ich keinem dazu raten, gefühlt, 14 Tage nach Regierungsbildung mit Vetorecht oder Richtlinienkompetenz des Kanzlers zu arbeiten. Man muss Konsens finden. Und auch wenn Sie jetzt an der Stelle sich über meine Formulierungen freuen, wundern, was auch immer, ich kann es nicht anders formulieren.
Es überrascht mich, aber Sie sind ja auch nicht dafür verantwortlich, Herr Schweizer. Und aber Sie sind jetzt SPD-Vizechef und ich muss Sie danach fragen. Und Sie sind der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Und Sie wissen ja, worum es da geht. Das hat ja einen ernsten Hintergrund.
Ja.
Die Industrie beispielsweise bei Ihnen im Land, die braucht das. Die vielen Familien in Ihrem Land, die bräuchten das.
Ja, das ist richtig. Darum war ich auch sehr dafür, dass Unternehmen entlastet werden, weil das ist wirklich ein ganz relevanter Punkt für uns, bis auch in den Mittelstand. Und natürlich kann ich auch erklären, dass auch Bürgerinnen und Bürger als Beschäftigte davon profitieren, weil wenn ihr Job gesichert ist, ist es auch was man, glaube ich, nicht geringschätzen darf.
Nee.
Aber die Stromsteuerentlastung neben all dem, was an Entlastung organisiert wäre, oder wurde, wäre natürlich in diesen Zeiten auch richtig. Und darum habe ich mich auch dafür ausgesprochen, dass der Koalitionsausschuss Möglichkeiten findet, die er noch nicht gefunden hat.
Mhm. Nochmal, warum setzt sich Söder da immer so brachial durch?
Ich will nicht von mir wegweisen, aber ich kann an der Stelle nur sagen, ich war nicht dabei. Und das ist tatsächlich
etwas... Das ist ein Länderchef so wie Sie. Ja, und der Setz brach ja seine eigenen Interessen.
Na gut, aber er sitzt ja im Koalitionsausschuss als Vorsitzender der CSU. Und über das Verhältnis zwischen CDU und CSU, da sind, glaube ich, schon Bücher geschrieben worden, Filme gedreht worden. Und ich glaube, da ist schon vieles darüber gesagt worden. Da brauchen Sie nicht den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten, um das zu erzählen. Das ist ein permanenter, ich sage mal, liebevoller Bruderkampf zwischen CSU und CDU. Und ich habe den Eindruck, wir erleben den gerade wieder.
Sie sagten gerade, das mit der Mütterrente geht für Sie völlig in Ordnung.
Ja.
Da geht es jetzt um 120 Euro.
Ja.
Um 20 Euro im Monat.
20 Euro, 20 Euro mehr im, ja, Monat.
Ja.
Die Frauen kriegen, ja, sei jedem gegönnt, die aber im Schnitt bereits, weil sie häufig verheiratet sind, über eine durchschnittliche Rente von 3.800 Euro verfügen. Über die reden wir hier.
Ja, wir reden über die. Wir reden auch über Frauen wie zum Beispiel meine Mutter, die davon betroffen wäre. Und ich will das jetzt gar nicht persönlich werden lassen, aber wo ich schon sehe, da ist eine Erwerbsbiografie, die immer wieder mal unterbrochen war, die sich um Kinder gekümmert hat,
ja,
und die wie viele in ihrer Generation nicht wirklich eine starke, eigenständige Absicherung haben. Und denen diese 20 Euro zu neiden und zu sagen, das stellen wir gegen die Stromsteuer, halte ich für falsch.
Nee, da bin ich völlig bei Ihnen, Herr Schweizer. Mein Punkt ist ein anderer. Die wirklich Bedürftigen, die kriegen das ja sofort wieder abgezogen.
Das ist natürlich der Mechanismus, der dann wirkt.
Aber überlegen Sie mal, finden Sie das gut?
Nein, das finde ich nicht gut.
Ich meine, jetzt ernsthaft, man macht sowas, man begründet das mit einer sozialen Härte und sagt, die brauchen wirklich diese 20 Euro mehr im Monat. Zugestanden. Hm. Aber die, die es wirklich brauchen, kriegen es gar nicht.
Und trotzdem ist die Mütterrente ein jetzt notwendiges Signal, auch einer Generation.
Aber es sind Ihre Wähler.
Ja, und ich bin ja auch gar nicht der Meinung, dass wir es nicht tun sollen. Ich glaube, wir haben jetzt in rentenpolitischen Fragen einiges vor. Die Mütterrente zählt dazu.
Nee, aber die sozial Schwachen, ihre Klientel, die kriegen das nicht.
Also ich glaube, dass wir, was diese Generation angeht, sehr viel mehr machen müssen, als wir bisher schon vorgehabt haben. Und ja, dass die Mütterrente ist ein Aspekt, den ich ausdrücklich unterstütze.
Einmal kurz bei dem Punkt nochmal. Ja. Ihre Klientel, Sie stehen in Umfragen gerade bei 13%. Die sozial wirklich Bedürftigen, die kriegen das nicht.
Herr Lanz, das ist natürlich absolut richtig. Und ich glaube nicht, dass man es trotzdem dagegen stellen soll. Warum sollten
Aber verstehen Sie, dass da ein Gefühl von Ungerechtigkeit entsteht?
Verstehen Sie, dass ich trotzdem nicht bereit bin, die eine Klientel, die eine Gruppe gegen die andere zu stellen?
Ich glaube, das machen wir auch nicht.
Nein, aber Sie versuchen
zu verstehen, warum immer wieder von Wahlforschern sozusagen der Befund kommt, die SPD erreicht ihre Leute nicht mehr.
Ja, aber wie wäre es denn, wenn ich mich jetzt hinstellen würde, würde sagen, mir ist es egal, was in dieser Generation Frauen geleistet haben.
Nein, das ist nicht der Punkt. So,
das ist aber mein Punkt und das ist meine Antwort auf Ihre Frage. Mhm. Soll ich mich ausschließlich auf andere konzentrieren, sondern ich adressiere meine Politik auch als Ministerpräsident an die Mehrheit der Gesellschaft, an die Mehrheit der Menschen. Und dazu zählt auch diese Generation von Frauen, vor allem Frauen, die Kinder erzogen haben, die mit angepackt haben. Und warum sollte ich mich gegen die stellen? Ich finde es in der Sache absolut richtig, dass diese Generation unterstützt wird. Und die 20 Euro, die Sie genannt haben, die mögen uns vielleicht nicht viel vorkommen, nein, aber sie machen schon einen Unterschied.
Mir geht es darum, die es wirklich brauchen, die sozial Schwachen, nochmal, die kriegen es nicht. Für die macht das vielleicht einen Unterschied, aber die kriegen es nicht.
Das war jetzt natürlich ein rentenpolitischer Aspekt.
So,
ist. Natürlich,
die kriegen es abgezogen, von der Grundsicherung direkt wieder abgezogen.
Ja, natürlich, aber und trotzdem, warum sollte man trotzdem gegen das Instrument sein, bloß weil es nicht alle betrifft? Herr Lanz, das ist ja in politischen Kategorien keine Logik. Warum soll ich den einen etwas nicht geben, bloß weil ich es anderen nicht geben kann? Ich muss doch trotzdem an die den Anspruch haben, weiterhin denken. Ich kann doch denen nicht sagen, wenn es andere nicht bekommen, darf ich es dir auch nicht geben, obwohl der Grund dafür da ist. Das wäre doch falsche Politik. Das ist doch Politik, die immer nur permanent davon lebt, Gruppen zu definieren, in Schubladen zu packen und gegeneinander zu stellen. Meine Politik, meine Vorstellung von Politik ist, ich sehe die Bedarfe, ich sehe die Leistung, ich sehe die Leistungsbereitschaft einer Müttergeneration. Ich glaube, sie hat es verdient.
Ich kaufe das Argument dann, wenn es die wirklich Bedürftige auch kriegt. Dann kaufe ich das Argument, aber so nicht. Frau Löhr, ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, da entsteht diese Elfenbeinturmpolitik, auch bei der Stromsteuer?
Nee, ich fand das
gar nicht als bösen Vorwurf gemeint, aber da entsteht sozusagen bei den Leuten das Gefühl, die wissen nicht, wie es uns geht.
Ja, ich fand das insofern bemerkenswert, weil quasi der Ausgangspunkt der Entscheidung war ja der, dass Lars Klingbeil den Haushalt aufgestellt hat und das mit Friedrich Merz abgestimmt hat und die beiden sich einig waren, dass das mit der Stromsteuer jetzt erstmal warten kann. Und das ist insofern bemerkenswert, weil es zum einen eben die SPD-Interessen berührt, also dass jetzt just die kleinen Leute, die Familien, die normalen Verbraucher nicht entlastet werden, aber das produzierende Gewerbe weiter entlastet wird, ist jetzt für einen SPD-Finanzminister schon erklärungsbedürftig. Also warum ist für die Industriebetriebe Geld da, aber für die normalen Privathaushalte kein Geld da? Auch für Friedrich Merz war es erklärungsbedürftig, weil er ja immer angetreten ist als der Kanzler, der die Rahmenbedingungen für die Unternehmen insgesamt in Deutschland verbessert. Und das ist halt nicht nur das produzierende Gewerbe, sondern das ist auch der freiberufliche Grafiker oder die Reinigung, die viel Strom braucht und die jetzt auch nicht entlastet werden. Also es ist quasi für beide Parteien schon ein sehr erklärungsbedürftiger Schritt. Jetzt kann man sagen, alles unter Finanzierungsvorbehalt und es geht halt nicht. Und ich glaube, die Debatte wäre auch relativ schnell zu Ende gewesen, wenn halt nicht dieser verheerende Koalitionsausschuss gewesen wäre, wo dann Söder, aus welchen Gründen auch immer, weil er quasi Narrenfreiheit hat.
Weil er es kann.
Weil er es kann, halt durchgesetzt hat, dass die Mütterrente vorher kommt. Und also wirklich alle Beobachter durchweg um 23 Uhr, als das irgendwie rauskam, da saßen, das kann nicht euer Ernst sein. Wie kann man sowas machen? Und warum sitzt da niemand, der sagt, Leute, das ist verheerend? Und so ist es halt jetzt. Also das, da ist auf so vielen Ebenen so viel schiefgelaufen, da kann man ganze Politikseminare damit bestreiten. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass sowas immer wieder passiert. Also Robert Habeck hatte das mit dem Heizungsgesetz, er hatte das mit der Gasumlage, Dinge, wo auch wirklich frühzeitig von Beobachtern gewarnt wurde, ist schwierig, überlegt euch das nochmal. Und trotzdem es gemacht wurde. Und das ist jetzt bei der Stromsteuer ähnlich. Und das meine ich tatsächlich damit, dieses Unterschätzen von gesellschaftlichen Stimmungen. Also wofür ist Geld da und wofür ist kein Geld da? Was sind im Moment die Prioritäten? Und ist es im Moment die Priorität, die Mütterrente von 2,5 angerechneten Jahren für Kindererziehung auf 3 Jahre zu erhöhen? Oder ist es vielleicht Priorität, einfach mal diese Stromsteuer zu senken und Familien 100 Euro
Millionen
im Jahr auch
Familien
mehr zu geben?
In diesem Land zu entlasten?
Also das ist einfach, das ist schon eine sehr interessante Prioritätensetzung. Und das ist halt klar Söders Prioritätensetzung, auch wenn Sie das jetzt
ist das etwas,
verteidigen.
Frau Löhr, ich würde gerne verstehen. Ich glaube, da müssen Sie mich falsch verstanden haben. Ich habe also ausdrücklich nicht verteidigt, was Markus Söder gemacht hat. Ich habe es nur beschrieben.
Die Ausweitung der Mütterrente
Ich will nur, aber nicht gegen die Stromsteuer zu stellen. Das ist ja der Punkt.
Nee, das ist schon,
Da haben Sie bitte meine Position richtig verstanden. Ich will auch einfach noch mal fürs Protokoll des Abends auch noch mal feststellen, es gibt Entlastungen in diesem Paket. Sie haben mir den Satz gezeigt. Da ist eben nur der Aspekt mit der Stromsteuer für alle, der ist nicht umgesetzt. Die anderen Punkte sind umgesetzt.
Die Übertragungsnetzentgelte kommen erst nächstes Jahr, die kommen auch noch nicht dieses Jahr. Also das ist.
Und die Gasspeicherumlage wird abgesenkt. Das sind natürlich alles Punkte, die Privatverbraucher betreffen. Aber ich will Ihnen gar nicht widersprechen, wenn ich nicht anderer Meinung bin. Mhm. An der Stelle bin ich nämlich Ihrer Meinung. Das Zeichen, dass wir am Ende nicht an alle denken, das ist gesetzt worden. Das ist gesetzt worden. Das ist passiert. Das ist richtig. Aber es ist das ist nicht erst in dem Koalitionsausschuss passiert, sondern es ist passiert, als die Position nach außen getragen wurde und auf der Unionsseite eigentlich in derselben Sekunde schon der Streit losgegangen ist. CDU-Ministerpräsidenten, ich meine, der CDU-Generalsekretär hat dem Kanzleramt widersprochen. Also ich kannte die CDU gar nicht so diskussionsfreudig, wie ich sie jetzt erlebe. Ich bin ganz überrascht. Ich halte es aber jetzt, ich bin nicht nur begeistert darüber, weil das ist, glaube ich, wird eine Belastung für eine Koalition, wenn man sich auf der Unionsseite dauernd widerspricht. Ich finde, es war jetzt kein gutes Beispiel dafür, wie Politikmanagement in einer Koalition laufen muss, die ja massiv beobachtet wird.
Ja, genau.
Und das haben wir heute im Deutschen Bundestag erlebt.
Auch ja immer bemüht ist, quasi einen guten Start darzustellen.
Völlig richtig.
Und schon quasi einen kleinen Knacks hatte nach dieser Demontage von Lars Klingbeil, wo man sich dann jetzt immer fragt, welche Prokura hat er noch?
Ja, weil Sie,
und dann eben jetzt dann noch diese Entscheidung dazukommt, dass ja klar ist, es gibt da doch sehr unterschiedliche Meinungen.
Darf ich über den Knacks noch einen Satz sagen? Weil natürlich als Sozialdemokrat kann ich da besser Auskunft geben, was auf dem Parteitag passiert ist, soweit ich es überhaupt wahrnehmen kann. Aber was den Knacks angeht, Entschuldigung, wir haben es das erste Mal erlebt in der bundesrepublikanischen Geschichte, dass ein Kanzler in den zweiten Wahlgang musste. Das war nicht gut. Aber würde heute jemand sagen, der ihn erlebt auf der internationalen Bühne, da kommt ein schwacher Kanzler, das können noch nicht mal seine Kritiker sagen. Das heißt, der Stolperer war da und trotzdem ist er ein starker Kanzler. Und das gilt auch für den Vizekanzler. Der ist ein starker Vizekanzler, auch wenn, seine Partei ihm gesagt hat, pass mal auf, wir geben dir 65%. Was ich sag mal, einen gewissen irrationalen Aspekt.
Können wir uns unterhalten, wenn klar ist, ob die Bürgergeldreform so kommt, wie sie mal angedacht war, ob er tatsächlich ein starker Vizekanzler ist und das durchsetzen
Bürgergeld
kann.
Ist ein schönes Stichwort. Ich wollte Sie eben noch fragen, Frau Löhr, wie reden Sie denn in Ihren Kreisen, Kolleginnen, Kollegen, die politischen Beobachter? Ist das auch faszinierend, was der Söder da macht?
Ja klar, es ist faszinierend. Also das ist, wie Sie zu Recht gesagt haben, er bekommt alles durch und man fragt sich schon, wie macht er das? Genau, also er hat das ja im Koalitionsvertrag schon hinbekommen, dass für all seine Vorhaben ja konkrete Daten da drin stehen. Also wann wird die Gastrosteuer gesenkt, wann wird die Pendlerpauschale erhöht, wann wird die Agrardieselsubvention wieder zurückgebracht? Also das hat er ja alles reingekriegt und jetzt hat er es noch geschafft, seine Mütterrente ein Jahr nach vorne zu holen. Also das ist schon. Wir wissen es nicht. Keine Ahnung, was die Absprache war, als Friedrich Merz Kanzlerkandidat oder als klar war, er wird der Unionskanzlerkandidat, ob sich Markus Söder dann nach Freiheit ausgeboten hat. Aber er ist auf jeden Fall in einer sehr starken Position und treibt Merz vor sich her.
Ja, bevor wir gleich nach Gelnhausen gehen, Bürgergeld, auch so ein Thema von hoher Symbolik. Das Gefühl, dass es ungerecht, unfair zugeht, das ist da ganz massiv entstanden. Ich habe Ihren Satz vorhin zitiert, das fand ich einen bemerkenswerten Satz. Zu sagen, da ist der Eindruck entstanden, es geht auch ohne Arbeit ganz gut. Wie meinen Sie das?
So, wie ich es gesagt habe.
Konkret?
So, wie ich es gesagt habe.
So,
Wie ich es gesagt habe, meine ich es auch. Wir haben die Bürgergelddebatte. An einer Stelle hat die Sozialdemokratie diese Bürgergelddebatte öffentlich nicht mehr in der Hand gehabt, als sie vergessen hat, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, ich will, dass es denen, die Unterstützung brauchen, gut geht, aber ich will nicht, dass sie, die arbeiten können, nicht arbeiten gehen und irgendwie gut durchs Leben kommen. Das gibt es auch. Es gibt es bei vielen Beschäftigten, bei vielen Betriebsräten. Mhm. Und ich finde, wir haben deshalb das Ding wieder ein bisschen besser auch aufzuziehen und auch in der Veränderung.
Was heißt das?
Ich finde, ein Sozialstaat ist dann ein starker Sozialstaat, wenn er Menschen schützt, wenn er sie absichert.
Das meinte ich ja vorher,
das war
genau mein Thema.
Wenn er sie absichert und wenn er dafür sorgt, dass Menschen wieder in Arbeit kommen. Das Bürgergeld muss auch dazu führen, dass Menschen, die in der Lage sind zu arbeiten, unterstützt werden dabei, auch begleitet werden dabei, aber auch aufgefordert werden dabei, in Arbeit zu gehen. Ich finde, der Sozialstaat muss auch nach sozialdemokratischer Wahrnehmung, wie ich sie persönlich habe, in Arbeit organisieren, in Arbeit führen, für all die, die es betrifft und die davon dies erreichen kann. Und wir haben auch ganz viele Menschen, die sind im Bürgergeld, die arbeiten, weil sie nicht genug Lohn bekommen und brauchen ergänzende Grundsicherung. Das sind die sogenannten Aufstocker. Wir haben Menschen, die sind in der persönlichen Lebenssituation, da wird auch wie auch immer gearteter Zwang sie nicht in Arbeit bringen können. Aber wir haben eben auch Menschen, da ist die Möglichkeit zu arbeiten da. Und ich finde,
wie groß ist dieses Potenzial? Was würden Sie sagen?
Ach, das muss man sehr in den Regionen betrachten. Da kann ich Ihnen sagen, in Rheinland-Pfalz gibt es das Potenzial durchaus. Wir haben.
Was heißt das?
Das heißt, dass wir schon Menschen haben, die sind.
In welchen Regionen denn genau? Name, Adresse, Telefonnummer?
Naja, also ich kann Ihnen sagen, dass wir natürlich auch im
Spaß.
Ja.
Aber Sie denken an einen bestimmten.
Ja, natürlich haben wir Menschen, die langzeitarbeitslos sind. Und die im Bürgergeld, wenn wir sie unterstützen dabei, die Qualifikation nachzuholen, die sie nicht haben, oder zu erneuern, tatsächlich näher an den Arbeitsmarkt kommen können. Und wenn Sie die Befürchtung haben, das ist wieder eine Wortgelande, ich war mal Arbeitsminister und habe genau solche Projekte umgesetzt und habe dafür gesorgt, dass wir mit großem Aufwand, der sich aber immer lohnt, weil Menschen, die arbeiten, über Jahre hinweg uns viel stärker entlasten, als wenn wir nicht darauf achten, sie in Arbeit zu bringen. Ja. Und ich habe Programme aufgelegt, wo ich zum Beispiel dafür gesorgt habe, dass Menschen aus der Ukraine schneller in Jobs gekommen sind. Wir waren eine ganze Weile in Rheinland-Pfalz auf Platz 2, was die Arbeitsmarktorientierung von Menschen aus der Ukraine angeht, weil wir darauf geachtet haben, nicht gesagt haben, du beziehst jetzt Bürgergeld und dann schauen wir mal, was draus wird. Das ist nicht meine Vorstellung von Arbeitsmarkt, das ist nicht meine Vorstellung von Sozialstaat.
War Bürgergeld eigentlich nicht ein Produkt der SPD?
Also das Bürgergeld war ich war damals mit in den Gesprächen beteiligt, eine sozialstaatliche Vorstellung, der sich auch manche von der CDU durchaus wiedergefunden haben. Die haben es danach vergessen, dass sie mit am Tisch saßen. Ich kann mich aber an sie erinnern, weil ich war mit im Raum.
So, jetzt aber Name, Adresse, Telefonnummer.
Ach, da finden Sie einige, die auch heute noch in Verantwortung sind, die damals mit dabei waren. Die
wer zum Beispiel?
Ach, zum Beispiel der Kollege Laumann aus Nordrhein-Westfalen. Der hat auch.
Karl-Josef Laumann.
Ja, ja, natürlich. Ein hervorragender Sozialpolitiker.
Ja, genau.
Von dem
sozial
weiß ich,
eingestellter Mensch.
Natürlich, von dem weiß ich, dass er das Bürgergeld und anderes auch unterstützt hat und viele andere mehr. Und ich glaube, dass wir jetzt in der Situation sind, wo wir deutlich machen müssen, okay, wir brauchen Menschen, die in Arbeit gehen, auch mit Blick auf die Demografie. Und alle, die in Arbeit auch dabei unterstützt werden kann, in Arbeit zu gehen, sollten dabei unterstützt werden.
Jetzt habe ich aber ein kognitives Thema. 2024 haben wir 46,8 Milliarden für Bürgergeld ausgegeben. In diesem Jahr geben wir das erste Mal 51,96 Milliarden. Das wächst noch mal auf. Ja. Die Rekordsumme von über 50 Milliarden für Bürgergeld. Das heißt, da läuft offenbar irgendwas komplett in die andere Richtung. Also wenn mehr Leute arbeiten, wäre das ja weniger.
Ja, natürlich. Darum glaube ich auch, dass wir...
Warum kriegen wir das nicht hin?
Aber genau das ist der Aspekt. Wenn wir beim Bürgergeld tatsächlich weniger stark die Dynamik haben wollen, die Sie gerade beschreiben, das ist ja das, was man sich vorgenommen hat, dann werden wir, glaube ich, nicht über Kürzungen im Einzelfall sprechen können, sondern wir werden darüber reden müssen, wie die Menschen arbeiten gehen, die arbeiten können.
Und warum tun wir uns so schwer, damit die Dinge klar zu benennen? Ich fand es bemerkenswert, Frau Löhr, das haben Sie mit Sicherheit natürlich auch genau wahrgenommen, Bärbel Baas gibt den Kollegen vom Stern, war es, glaube ich, ein interessantes Interview und spricht von ausbeuterischen, mafiösen Strukturen bei sich zu Hause in Duisburg und sagt, da müssen wir dringend aufräumen. Da gibt es Leute, die nutzen schamlos den deutschen Sozialstaat aus. Und dann kommt dieser Parteitag, kein Wort davon, auch keine Diskussion darum und bis heute keine weitere Diskussion und auch kein Wort davon.
Sondern wie kann das sein? Die Warnung vor einem Sozialkahlschlag. Also das war auch eine bemerkenswerte Äußerung von ihr auf dem Parteitag, weil ich meine, wir geben knapp 200 Milliarden Euro für ihren Etat aus. Das sind 40% des Haushalts knapp.
Herr Mansour.
Also von einem Sozialkahlschlag sind wir echt weit entfernt.
Weit entfernt.
Als jemand, der viel unterwegs in Schulen ich kenne Familien, wo die Kinder die einzigen, die morgen aufstehen, wo die Eltern bis 11, 12 schlafen, weil sie seit langem nicht mehr arbeiten gehen. Und es geht nicht nur um den Kostenfaktor, sondern es geht auch um die Vorbildfunktion. Das heißt, dieses Bürgergeld, der zementiert Armut sogar, auch bei den Kindern, wenn sie nicht sehen, dass die Eltern arbeiten gehen, dass man für sein Geld irgendwie was leisten muss. Und ich glaube, das ist wirklich ein historischer Fehler von der SPD oder diejenigen, die diesem Bürgergeld damals entschieden haben. Und zwar nicht nur aufgrund von den Kosten, die auf uns zukommen und diese Ungerechtigkeit, die in der Bevölkerung vorhanden, sondern das, was wir eigentlich die nächste Generation antun, wenn die Leute nicht mehr arbeiten gehen.
Heute gab es eine interessante Geschichte. Jobcenter berichten zunehmend von strukturellem Missbrauch. Berichten von Scheinjobs, von falschen Meldeadressen, von fingierten Vaterschaften. Allein in Wuppertal, ich zitiere das hier nur, beläuft sich der Schaden offenbar durch betrügerische Vaterschaftsanerkennungen laut Insidern auf mehr als 8 Millionen im Jahr. So haben das die Kollegen von Welt heute berichtet. Und schon im Jahr 2014, so alt ist das, sagt das Jobcenter in Wuppertal, wir haben da ein Phänomen, wir haben da ein Thema, das ist ja offenbar das, auch was Bärbel Baas angesprochen hat, sagen Menschen aus Südosteuropa reisen in Reisebussen organisiert nach Deutschland ein, passieren das Einwohnermeldeamt, passieren das Jobcenter, stellen Anträge auf Sozialleistungen, verschwinden nach wenigen Tagen wieder. Und während die Betroffenen teilweise in ihre Heimat zurückkehren, landen Kindergeld, Bürgergeld, andere Zahlungen bei den Hintermännern. Ein Muster, ich zitiere das Jobcenter in Wuppertal, von dem die sagen, das gibt es in abgewandelter Form bis heute. Wie kann das sein? Ja. In Rheinland-Pfalz auch? Als Arbeitsminister, der Sie waren?
Ja, sicherlich nicht in der Größenordnung. Da ist Rheinland-Pfalz mit einer anderen Struktur unterwegs. Aber auch solche Fälle kenne ich. Solche Fälle gibt es bei uns auch. Die muss man klar benennen, die muss man abstellen.
Wie geht man damit um?
Ja, man muss klar sagen, das geht nicht. Das
aber ist seit 2014 läuft das. Was heißt das, dass das nicht geht, ist klar.
Ja, ja.
Und ich sag, wenn jetzt hier 8 Millionen steht in dem konkreten Fall, dann würde ich sagen, bei 200 Milliarden Etat... Es geht nicht um die Zahl, aber es geht um die Symbolik. Das ist ähnlich wie bei der Stromsteuer.
Natürlich, es geht um die Symbolik, aber dann möchte ich gerne, dass wir über alle symbolischen Fragen beim Bürgergeld sprechen. Erstens seit 2014, das heißt, es war die Zeit vorm Bürgergeld. das Bürgergeld. Ja. Erstens und zweitens, dann muss man auch über die Symbolik sprechen, dass wir auch im Bürgergeld ganz viele Menschen haben, die gerade so über die Runden kommen, die richtig kämpfen, die arbeiten gehen, die um ihren Kindern ein gutes Vorbild zu sein. Das, was Sie gesagt haben. Und die trotzdem
dafür sagen, ist es ja auch gedacht.
Dafür ist das gedacht,
genau. Ja, natürlich. Ja. Ich will nur, auch wenn es vielleicht ein bisschen kompliziert ist, darauf hinweisen, dass wir uns auch in dieser Debatte einen differenzierten Blick erlauben müssen. Und ich gehe davon aus, dass die Menschen, die Unterstützung brauchen, im Bürgergeld sie weiterhin bekommen müssen. Dass die Menschen, die noch nicht in der Lage sind zu arbeiten, weil es fehlt, weil sie krank sind, weil die Qualifikation nicht fehlt, dass sie unterstützt werden müssen, damit in Arbeit zu kommen. Ich sage aber auch, die Menschen, die arbeiten können, von denen dürfen wir es auch erwarten.
Aber nochmal, ist Ihre Arbeitsministerin, war nicht ich, die von mafiösen Strukturen spricht. Und offenbar hat sie genau sowas im Hinterkopf. Es gibt besonders perfide
Aber
Fälle.
Aber es ist doch gut, dass sie die Dinge benennt. Das spricht doch für sie.
Aber sprechen Sie mit ihr darüber. Ich fand das spektakulär, dass eine SPD-Arbeitsministerin so etwas in einem großen Interview mit den Kollegen vom Stern so ausspricht.
Herr Lanz, ich bin ja froh
und dann dachte
Beispiel,
ich, jetzt kommt der Parteitag und es gibt eine große Debatte darum und ich höre nichts mehr davon.
Na, sie hat es aber doch öffentlich gesagt, sonst könnten wir uns nicht darüber unterhalten. Und sie steht doch auch für diesen klaren Kurs. Auch Probleme zu benennen.
Aber
das widerspricht, ihrer These, dass es einen Elfenbeinturm gibt, in dem sich da alle befinden. Ich glaube, gerade Bärbel Baas ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eben Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Verantwortung gibt, von einem Elfenbeinturm weit entfernt sind. Das will ich auch nochmal sagen dürfen.
In dem Fall aber tatsächlich, dass Bärbel Baas diese Bürgergeldreform, die ja ansteht, vereinbart ist im Koalitionsvertrag, tatsächlich sehr gezielt auf diese Missbrauchsfälle konzentrieren will. Aber so ist zumindest mein Eindruck, jetzt nicht ganz so sehr viel Druck auf die auch sehr vielen 1,7, 1,8 Millionen arbeitslosen, arbeitsfähigen Bürgergeldbezieher ausüben will, die auf den Arbeitsmarkt vielleicht auch gehen könnten. Nicht alle, aber doch ein bedeutender Teil davon. Also mein Eindruck ist so ein bisschen, dass sie das jetzt sehr auf diesen Missbrauch konzentrieren will, aber quasi eine große Reform dann eher umgehen will, eben weil es jetzt auch in der SPD nicht gut ankäme. Ja. Und aus meiner Sicht ist das ein Fehler, weil ich glaube, wenn Sie der AfD wirklich Wind aus den Segeln nehmen wollen, dann müssen Sie eine große Bürgergeldreform machen. Wir haben das heute im Bundestag wieder erlebt, wie Alice Weidel, die genau darauf immer geht, das ist Bürgergeld, ist für sie das Migrantengeld, weil jeder zweite oder knapp jeder zweite Bezieher Ausländer ist.
Ungefähr jeder zweite hat keinen deutschen Pass.
Genau,
ungefähr
richtig.
64% haben
und
insgesamt Migrationshintergrund.
Das ist der Nährboden auch der AfD. Die AfD spielt letztlich auch ein bisschen wie die SPD mit dem Gerechtigkeitsgedanken, aber in dem Sinne, dass sie halt sagt, das Geld, die Leute, die arbeiten, sollen möglichst viel von dem behalten, was sie haben und das deutsche Geld quasi den Deutschen, jetzt mal ganz platt gesagt. Sie da wirklich rangehen wollen und die AfD kleiner machen wollen, müssen Sie eine Reform machen, die Bürgergeldzahlen nach unten bringt. Weil das ist auf Dauer nicht zu vermitteln, 50 Milliarden Euro, obwohl wir über 1 Million offene Stellen im Land haben.
Und obwohl immer mehr Anzeigen, gab es eine interessante Studie auch dieser Tage dazu, unqualifizierte Jobs werden Leute gesucht. Unqualifiziert. Keine Grundvoraussetzung, keine große Ausbildung, keine große Kenntnis. Wir brauchen einfach Menschen, die einen Job machen. Wie geht das zusammen? Also wir haben jedes Jahr Rekordzuwanderung. Das haben die Kollegen vom Wall Street Journal vor einiger Zeit mal sehr eindrucksvoll in einer Reportage dokumentiert. Du hast dieses Land, das jedes Jahr Rekordzuwanderung hat und trotzdem überall Mangel an Menschen, die anpacken. Das geht nicht zusammen, weil wir offenbar schlecht sind darin, Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und die große Frage ist, warum?
Also erstmal, weil die Politik das ermöglicht. Also die Unterschiede bei der ukrainischen Leute, die bei uns sind, zu Österreich ist enorm. Da schafft man, diese Leute in Arbeit zu bringen, hier ist aber nicht. Vor allem, weil es einfach eine Reize gibt, nicht arbeiten zu gehen. Vor allem bei dieser unqualifizierten Arbeit, da kann man rechnen, da lohnt sich nicht zu arbeiten. Also das ist ein minimaler Unterschied zwischen Bürgergeld, die diese Menschen kriegen, und das, was sie halt netto in der Tasche am Ende, wenn sie 40 Stunden arbeiten gehen. Und das ist absolut unfair. Das hat mit Sozialstaat nichts mehr zu tun. Das hat einfach mit Missbrauch oder mit Motivation, nicht arbeiten zu gehen.
Ich will noch mal ganz kurz, das Problem ist ja, dass solche Fälle eine unglaublich hohe Symbolik entwickeln. Wenn die Kollegen da in Wuppertal sagen, sie haben 180 solcher Fälle, bei denen beispielsweise Männer gegen Geld Vaterschaften für Kinder übernehmen, mit denen sie keine Verbindung haben. Einfach so. Dadurch sichern sich dann ganze Familien dauerhaften Zugang zu Leistungen. Und allein dieser Bereich macht einen Schaden von ungefähr 8 Millionen Euro. Zu den auffälligsten Fällen gehört ein Gebäude, so schreiben die das, in dem mehr als 20 alleinstehende Männer gemeldet waren, angeblich ohne familiäre Bindung, ohne Einkommen. Tatsächlich leben sie aber mit ihren Familien, während Sozialleistungen für die Frauen und Kinder fließen, ohne dass das Einkommen des Partners angerechnet wird. Sozialbetrug. Ähnliche Geschichten aus Berlin, das ist, berichten auch Mitarbeiter des Jobcenters Berlin-Mitte. Ganz ähnliche Geschichten. Und die sagen, das Problem ist, die Sanktionen funktionieren nicht. Ganz stumpfes Schwert, weil die meisten einfach nicht mitmachen. Die kommen einfach gar nicht in den juristischen Bereich der Streichung, weil, anders gesagt, wer nie im Jobcenter auftaucht, dem kann das Bürgergeld auch nicht gestrichen werden. Ganz einfach. Wie ändern wir das?
Also ich glaube, wenn es um die Bürgergeldreform geht, hat diese Koalition sich wirklich was vorgenommen. Sie hat sich vorgenommen, dass es tatsächlich im Volumen nicht so stark wächst, wie es zurzeit der Fall ist. Ich glaube, sie sollte
sich... Von 46 auf über 50 Milliarden
sinken, nicht weiter wachsen.
Und ich glaube, das Wichtigste, was sie sich vornehmen muss, ist, Menschen in Arbeit zu bringen. Ich kann immer nur auf diesen Punkt kommen, weil das Bürgergeld ist, wenn es nach mir geht, kein leistungsloses Grundeinkommen. Darf es nicht werden.
Ja, haben Sie recht.
Ist es in manchen Bereichen aber geworden. Mhm. Wir haben einen demografischen Wandel mit Blick auf den Arbeitsmarkt. Wir haben zu viele Menschen, die nicht in den Arbeitsmarkt kommen, obwohl sie jung sind, obwohl sie in der Lage sind zu arbeiten, weil die Qualifikation fehlt, weil die Schulausbildung nicht da ist. Da muss man besser werden.
Wir haben ja
ganz
viele, die keine Qualifikation brauchen. Ja, nochmal, offene Stellen, jede Menge.
So, und für die muss es dann eben auch einen schnelleren Weg in den Arbeitsmarkt gehen. Ich will aber auch sagen, es ist immer besser, man geht mit der Qualifikation in den Arbeitsmarkt, dann hat man es auch leichter, in die Anschlussbeschäftigung zu kommen. Die Erwerbsbiografien sind nicht so unterbrochen. Das ist für mich der Hauptpunkt. Ich bin sehr dafür, dass wir diese Debatte entlang von Symbolen gerne auch, aber vielleicht auch von Fakten führen.
Das
sind
ja nicht nur Symbolen, ne? Und das ist auch nicht nur anekdotisch. Und nochmal, das berichtet nicht irgendjemand, sondern es berichten die Jobcenter selbst.
Ja.
Das ist die Quelle für diese Meldung hier.
Das ist richtig. Und darum sage ich, man muss das ja auch genauso ernst nehmen.
Bärbel Baas hat offenbar auch eine Idee davon, wie es läuft. Weil, wie Sie zu Recht sagen, die kommt von der Basis. Die weiß,
natürlich,
wie es läuft.
Und darum
kommt
darum,
aus Duisburg.
Und darum würde ich ihr auch zutrauen, dass sie einen guten Vorschlag macht.
Okay.
Das ist ihr Job, den hat sie sich auch vorgenommen. Und ich bin sehr dafür, dass man sie dabei unterstützt, tatsächlich all diese Stellschrauben sich vorzunehmen. Okay. Ich bin übrigens nicht dafür, das an Bundestagsreden einer AfD-Vorsitzenden festzumachen, sondern ich glaube, diese Koalition ist dann gut beraten, wenn sie von eigenen Überzeugungen ausgeht. Und da muss man auch natürlich sehen, was läuft nicht gut. Da läuft vieles nicht gut. Aber was läuft richtig gut, das ist, dass Menschen, die in einer Notlage sind, unterstützt werden. Das muss weiterhin im Bürgergeld möglich sein.
Ja, aber darum geht es überhaupt nicht. Da geht es um diese Missbrauchfälle und es geht um Leute, die arbeiten gehen könnten und nicht arbeiten gehen, weil sie vom Bürgergeld eigentlich gut leben können. Und darum geht es. Und da kann man jetzt noch 2 Stunden darüber reden, was man, nicht die AfD, die Menschen in diesem Land wollen, dass die Politik kommt und sagt, wer arbeiten kann, wird arbeiten gehen müssen. Punkt aus. Das ist genau die Erwartungen von 90% der Menschen draußen.
Das ist ja auch genau der Grund, warum Sie meinen Satz zitiert haben. Ich glaube, da sind wir gar nicht auseinander.
Genau. Aber es ist halt bislang jetzt nicht so, dass Bärbel Baas da eine große Aktivität an den Tag gelegt hat, während sie in anderen Bereichen ja deutlich aktiver ist. Mhm. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Punkt. Alle warten darauf, wann kommt denn da jetzt was? Mhm. Und vor der Sommerpause kam jetzt nichts. Kommt im Herbst was? Wird es eine große Reform sein? Wird es eine kleine Reform sein? Und ich glaube, das ist halt schon so der Punkt, wo entwickelt sich die SPD hin? Ich meine, sie haben 1,8 Millionen Wähler an die Union verloren und 700.000 an die AfD. Sie müssen da was machen, weil sonst, also mit einer linkeren Politik wird die SPD nicht
widersteigen. Richtig, darum ist es ja auch vereinbart. Also mich wundert jetzt ein bisschen die Frage, kommt das oder kommt es nicht, sondern die Frage ist geklärt. Ja, natürlich. Und das wird zu den ersten Projekten gehören, der Bundesarbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas auf das Bürgergeld anzugehen. Und so ist es vereinbart. Und insofern, ich glaube, da ist schon sehr viel mehr Druck dahinter.
Bislang haben wir nur ein teures Rentenpaket gesehen.
Ja, vielleicht, nicht nur. Vielleicht sollten wir es einfach als gutes Zeichen werten, dass jemand, der selber auch Arbeitsminister war, der jetzt in der SPD eine wichtige Rolle spielt, schon mal zu dieser Klarheit in der Lage ist, die ich vorhin zitiert habe. Das ist ein Beginn, finde ich, das Beschreiben von Wirklichkeit. Und darauf
darf ich darauf hinweisen, dass ich nicht der Einzige bin in meiner
Sie gehören da eher zu den wenigen und ich glaube, die Leute sind Ihnen dankbar für diese Klarheit. Ganz anderes Thema, Herr Schweizer. Wann waren Sie das letzte Mal im Freibad?
Das ist schon ein bisschen länger her. Also ich war,
Sie haben keine Zeit.
Also Sie meinen richtig zum Schwimmen? Das ist schon ein bisschen länger her. Ich war vor kurzem beim DLRG, die Leistungskurse abgenommen haben im Schwimmbad.
Wie viele Freibäder gibt es ungefähr in Rheinland-Pfalz? Wissen Sie das? Oh, muss man nicht wissen, aber ich...
Es sind schon ein paar. Wir haben sehr viele in den Regionen.
Auch mit Themen, mit Problemen? Was haben Sie gedacht, als Sie von Gelnhausen gehört haben?
Ja, ich war so schockiert wie alle, die sich das angeguckt haben. Und finde auch die Diskussion insofern nachvollziehbar, als es natürlich völlig klar ist, egal ob das Freibad in Rheinland-Pfalz, in Hessen oder sonst wo ist, jeder, der in ein Freibad geht, insbesondere Kinder, Jugendliche, Mädchen, muss da gerne hingehen, ohne die Angst zu haben, dass er da belästigt wird oder blöd angemacht wird.
Haben das Sie muss sich doch völlig klar sein. Nach Gelnhausen mal umgehört im Land, wie da die Situation
ja,
ist?
Ja, natürlich.
Und?
Ja, wir haben auch solche Vorkommnisse.
Auch?
Ja, die kommen vor.
Was heißt Vorkommnisse? Sexuelle Belästigung?
Ja, wir hatten auch Fälle von sexueller Belästigung. Wir haben auch entsprechende Delikte. Wir haben viel Eigentumsdelikte, die sind stärker da in der Zahl als solche Delikte. Aber wir haben auch solche Fälle, vielleicht nicht in der Größenordnung wie in anderen Ländern. Aber das, was unsere Statistik hergibt, zeigt, auch das kommt vor. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es wenig oder weniger ist, weil da ist jedes Delikt eins zu viel.
Allerdings.
Und, insofern kann ich mit Zahlen gerne argumentieren, aber ich finde, das passt nicht in die Diskussion.
Vier Syrer, 18 bis 28, belästigen 8 Mädchen, 11 bis 16 Jahre. Ich habe das vorhin zitiert. Und plötzlich hat Herr Mansour Deutschland eine neue Debatte um innere Sicherheit, über Migration, über die Frage von Integration. Warum ist Gelnhausen jetzt der Fall, der genau das auslöst? Weil ähnliche Geschichten hören wir seit längerer Zeit.
Absolut, das ist genau, was ich sagen wollte. Also wir diskutieren immer so punktuell.
Genau.
Da gibt es ein Ereignis und dann ist die Aufregung da und dann diskutiert man 2-3 Wochen. Ich möchte hier die Stimme von ganz, ganz vielen Menschen in Deutschland sein, die mittlerweile bei alltäglichen Situationen und Unternehmen, wo sie vor 10 Jahren nicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht haben, ob sie das machen wollen oder nicht. Ob das ein Schwimmbadbesuch, ob das Silvesternacht mit den Kindern, ob das ein Bus- oder Bahnfahrt, ob das nachts mit der zu Fuß als Frau in Berlin nach Hause gehen wollen. Das sind Situationen, wo Menschen mittlerweile sich unsicher fühlen. Wir verlieren öffentliche Räume und ich kenne so viele Eltern, die 3- und 4-mal darüber nachdenken, ob sie in Kreuzberg, in Neukölln oder in Ludwigshafen oder weiß ich nicht was, mit ihren Kindern an warmen, heißen Tagen zum Schwimmbäder gehen. Es gibt auch ganz viele Gewaltprobleme zwischen Jugendlichen da. Und das ist ein Symbol und ein Symptom für eine überforderte Gesellschaft, die so viele Menschen aufgenommen haben, aber nicht dafür gesorgt haben, unsere Werte in aller Deutlichkeit zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass die Leute sich an Regeln halten. Und das sehen wir. Wir werden in 2 Wochen eine andere Debatte haben, in 3 Wochen eine andere Debatte haben. Aber zeigt, es gibt bei uns auch Menschen, die seit mehreren Jahren oder neu in Deutschland sind, die mit ganz anderen Werten unterwegs sind. Und unser Sicherheitsgefühl geht verloren.
Kolja Sass ist bei uns. Sie sind der FDP-Fraktionschef in Gelnhausen. Herr Sass, was genau ist da vorgefallen aus Ihrer Sicht?
Im Bad direkt ist vorgefallen, dass Mädchen und junge Frauen auf den Bademeister zugegangen sind und von sexuellen Delikten berichtet haben und da nicht sofort reagiert wurde, sondern versucht wurde, die Situation zu klären, ohne dann große Aufruhr zu machen. Und da ist meiner Ansicht nach der Fehler gemacht worden, man hätte sofort reagieren müssen.
Sie sagen, das hätte vermieden werden können.
Ja, das hätte vermieden werden können, weil wir haben als Stadtverordnete einen Antrag eingebracht, schon im Winter 2024, 2025, im Vorblick auf die Bädersaison. Ist ja kein überraschendes Ereignis. Die Großwetterlage hat solche Fälle leider an anderen Stellen schon gezeigt. Und wir wollten da schon präventiv Arbeit leisten, den Sozialausschuss hier engagieren, Konzepte zu finden, damit sowas nicht passiert, dass Badpersonal ideal geschult wäre.
Sie bringen im Winter diesen Antrag ein.
Ja.
Warum?
Weil man schon
ist da vorher was passiert? Gab es eine Atmosphäre, ein Unbehagen, das, was Herr Mansour gerade beschreibt, das dazu führt, dass man sagt, das müssen wir machen?
Ja, die Atmosphäre, die ist so. Es ist einfach, mir sind sehr viele Berichte zugegangen und insbesondere auch, als ich das dann in der Parteisitzung angesprochen habe, sind mir sehr viele Berichte auch von eigenen Parteikollegen zugegangen, die gesagt haben, ja, wir fühlen uns nicht mehr so sicher im Bad. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor etwas passiert, müssen wir uns dieser Sache sachlich annehmen, damit eben genau sowas, was wir jetzt erleben und mit der entsprechenden Nachrichtenlage nicht passiert.
Und warum fühlen die sich nicht sicher?
Weil sie nicht gehört werden vom Personal im Bad, weil sie insgesamt eine Gefahrenlage sehen, massiertes Auftreten von gewissen Gruppen. Und
was sind gewisse Gruppen?
Ja, zum Beispiel Jugendliche, aber auch zum Beispiel Leute mit Migrationshintergrund, die massiert auftreten in Bädern, so wie es jetzt hier auch ganz konkret passiert ist. Bislang konnte das in vielen Fällen so geklärt werden, dass es eben keinen Polizeieinsatz gab und dass es nicht eskaliert ist. Und hier ist es jetzt eskaliert, weil man halt nicht reagiert hat.
Und wie war denn die Reaktion auf diesen Antrag, den Sie angebracht haben? Ja. Ich habe gelesen, man hat Ihnen billigsten Populismus und Wahlkampftaktik vorgeworfen.
So ist es genau. Das wurde uns dann vorgeworfen von Bürgermeister und Verwaltung, dass wir die Bädersaison boykottieren würden und Angst schüren würden. Dabei ist der Antrag, wenn man ihn liest, ganz klar, wir wollen einen Bericht, was ist wirklich Sache, um dann geeignete Maßnahmen. Wir können ja als kommunale Familie nur an den Symptomen arbeiten. Wir können nicht die Ursache beheben, aber mit den Symptomen müssen wir uns beschäftigen. Und das wollte ich hier machen an der Stelle und ja, musste dann die Beschimpfungen ertragen.
Aber genau
und auch unterstützt von der SPD, ne? Um das ausdrücklich dazu zu sagen.
In der Tat, ja.
Sie sind von
FDP
der SPD unterstützt
SPD
worden?
Haben den Antrag
zugestimmt.
Ja. Die CDU nicht?
Nicht.
Herr Mansour.
Also genau solche Reaktionen, die bekomme ich ja immer, wenn ich über solche Themen spreche. Dass das populistisch wäre, das rassistisch, das ist Wasser auf die Mühlen der AfD und so weiter. Sind aber reale Probleme. Wir müssen eine Sprache dafür finden. Aber wenn ein Bürgermeister davon spricht, dass es billiger Populismus ist, dann wie soll ich darüber reden? Wie sollen die einfachen Menschen darüber sprechen? Ich
meine, das Problem nicht zu beheben ist genau. Wasser auf die Mühlen der AfD?
Absolut, ja. Absolut. Aber das ist immer die Argumentation, die immer wieder automatisch reflexhaft immer kommt, ja, das darf man nicht sagen. Und dann bleibt diese Sprachlosigkeit da und die schafft erst dann die Vorurteile und die Distanzierung und jeder geht in seine Welt und kein Austausch und Angst entwickeln. Aber wir müssen endlich als Gesellschaft anfangen, darüber eine Sprache zu finden, zu sprechen, das zu benennen. Differenziert natürlich, sachlich. Da geht es nicht um Flüchtlinge und es geht nicht um Migranten, es geht nicht um Muslime. Es geht um eine Gruppe von Menschen, die einfach unseren Rechtsstaat verachten, die in Gesellschaften sozialisiert sind, wo die Sexualität komplett tabuisiert sind und wo sie denken, ein Mädchen, die blond ist oder mit Bikini oder deutsch ist, ist verfügbar, es ist ehrenlos, da kann man sie anfassen und so weiter und so fort. Wir bekommen ägyptische Zustände.
Also, was heißt ägyptische Zustände?
Wie auf dem Tahrirplatz. Dass Mädchen mittlerweile in Deutschland zweimal nach hinten gucken, wenn Männer hinter ihnen laufen. Oder im Schwimmbad oder im Bahn oder im Bus. Das sind Situationen, ich kenne so viele Leute, die mittlerweile ihre Töchter nicht mit der U-Bahn oder S-Bahn fahren lassen, weil sie Angst haben genau für solche Zustände.
Darf ich Frau Löhr Sie mal fragen, wie Sie das sehen? Also wenn man sich die Statistik anschaut, dann reden wir immer in Wahrheit über kleine Zahlen. Prozentual sind dann bestimmte Gruppen, reden wir gleich drüber, was die Statistik sagt, überproportional vertreten. Aber dennoch reden wir eigentlich im Vergleich zu denen, die gekommen sind und denen, die da sind, reden wir über vergleichsweise kleine Zahlen. Das heißt, da geht es auch um ein Gefühl, um ein Unbehagen.
Ja, also das wird ja auch immer mit Statistiken, auch jetzt in dem Fall Gelnhausen, hat ja der hessische Innenminister auch damit argumentiert, dass er eigentlich die Zahl der Delikte sogar abgenommen hat und nicht zugenommen hat. Aber Statistik ist das eine und das andere ist das Gefühl vieler Menschen, die sich halt fremd im Land fühlen. und nicht mehr sicher fühlen. Und
das darf ich Sie auch als in dem Fall als Frau auch fragen, wie geht es Ihnen, wenn Sie durch Berlin gehen? Ist es so wie, oder ins Freibad? Ist es dieses Gefühl, das Herr Mansour gerade beschreibt?
Nein, ich fühle mich da jetzt nicht unsicher, aber ich kann das nachvollziehen, dass viele Menschen das Gefühl haben, da hat sich was verändert zum Schlechteren. Also das fängt an mit den Drogendealern im Park, dass man eben da nicht mehr so einfach durchläuft oder sich nicht mehr gerne dort aufhält. Es geht auch um Verwahrlosung im öffentlichen Raum, viel Müll, der rumsteht. Es geht um osteuropäische Migranten, die dann auch ja recht präsent zum Teil im Straßenbild sind. Also das ist, es gibt ein Gefühl, dass sich viele Dinge nicht zum Guten verändert haben, sondern eher zum Schlechteren. Und die Politik hat aus meiner Sicht das Problem halt unterschätzt. Also dass die Migrations- und Integrationspolitik in Deutschland seit 2015 war vom Prinzip Hoffnung geprägt. So, dass alle, die da zu uns kommen, sich schon irgendwie integrieren werden und dass das schon alles laufen wird. Und wir müssen halt feststellen, nein, das hat nicht funktioniert. Und da gilt halt auch die Devise, man muss nicht nur ein bisschen fördern, sondern das tatsächlich auch einfordern als Gesellschaft, dass wer hierher kommt, weil er Schutz sucht oder aus anderen Gründen, sich hier zu integrieren hat und sich an unsere Regeln zu halten hat. Und wer das nicht tut, dieses Land auch wieder verlassen müsste. Und das hat halt in der Vergangenheit nicht gut funktioniert. Und dadurch wächst natürlich auch dieser Unmut. Also von daher ist das was, wo die Politik einfach aktiv werden muss. Und das zieht sich ja durch so viele Lebensbereiche. Das ist ja nicht nur der Schwimmbadbesuch, sondern Sie haben in Ludwigshafen gibt's eine Grundschule, die ja auch immer wieder durch die Presse geht, wo 100% der Kinder Migrationsanteil oder Hintergrund haben und wo es ganz schwer ist, überhaupt noch vernünftigen Unterricht zu machen, weil da halt kaum noch jemand Deutsch spricht. Also das sind ja, das betrifft ja so viele Ebenen des Lebens, wo die Politik halt was machen müsste. Aber halt auch immer noch sehr hilflos wird.
Also wir reden von Kriminalstatistik, aber das, was diese subjektive Unsicherheit
schafft,
das zeigt man ja nicht an. Also wenn eine Frau irgendwie blöd angemacht wird auf der Straße oder wenn sie angeschrien wird oder wenn sie angefasst wird, dass nicht jede Frau geht und dann macht eine Anzeige bei der Polizei. Und das ist schon etwas, was wir ernst nehmen sollen. Und wenn wir über Kriminalstatistik sprechen, dann gibt es schon eine massive Zunahme von 2014 bis 2024, was eigentlich Straftaten gegen das sexuelle Selbstbestimmung. Also da ist eine massive Zunahme.
Da reden wir über welche Dimension reden wir?
Wir reden von fast Verdopplung in 10 Jahren.
Und da haben wir die Dunkelziffer noch nicht dabei, weil das ist ja das, genau, was Herr Mansour auch anspricht, weil das war auch der Beweggrund für den Antrag. Ich war selbst geschockt, als ich davon berichtet bekommen habe von so vielen Parteikollegen. Wir saßen in der Sitzung, es hat wirklich jeder eine Geschichte gehabt. Ich habe gedacht, okay, das haben jetzt welche eine Geschichte, aber es hat dann am Ende jeder eine gehabt. Und wenn er sie nur irgendwo gehört hat, und das war dann der Anlass, wo ich gesagt habe, okay, dann muss man präventiv arbeiten und können wir uns nicht einfach darauf verlassen, dass es vielleicht schon wird.
Wer hat vor 20 Jahren darüber nachgedacht, ob er zu Weihnachtsmarkt gehen soll oder nicht? Heute ist das gange und gäbe.
Naja, man sieht, wie sehr sich die Dinge verändert haben, wenn man sich klar macht, dass heute in Schwimmbädern Security offenbar gange und gäbe ist.
Ja.
Ich meine, warum brauchst du in einem Schwimmbad eigentlich auf einer theoretischen Ebene einen Sicherheitsdienst? Ja. Warum braucht man das? Herr Schweizer, die Frage der Konsequenz. Warum wirkt der Rechtsstaat da immer so zahnlos? Wir reden hier in dem Fall über 4 syrische Tatverdächtige. 2 davon haben subsidiären Schutz. Das Asylverfahren der anderen beiden läuft noch. 2 sind miteinander verwandt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Gegen einen Tatverdächtigen wurden schon 2024 4 weitere Taten registriert. Eines wegen Körperverletzung, eines wegen Diebstahl. Und das Ganze dann eingestellt nach einer, ich zitiere, erzieherischen Maßnahme. Was ist eine erzieherische Maßnahme?
Also zunächst mal kann ich den Einzelfall jetzt wirklich nicht so gut beantworten, wie Sie mir jetzt die Fragen dazu stellen. Ich kann Ihnen nur sagen, für mich ist völlig klar, wir können das nicht tolerieren. Und da kann es auch keine falsche Toleranz geben. Und wenn in diesem Fall es zu wiederholten Straftaten kommt, zu Delikten kommt, dann muss das auch entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen, auch was den Aufenthaltsstatus angeht, auch was die Möglichkeit angeht, hier zu bleiben. Da bin ich völlig klar und weil ich den Einzelfall jetzt nicht beurteilen kann und deshalb auch jetzt nicht sozusagen auf die richterliche Unabhängigkeit eingehen kann.
Mir geht es um das Prinzipielle, weil die Geschichten erzählen uns ja auch schon seit vielen Jahren. Im April 25, reden wir jetzt von diesem Jahr, ist gegen denselben Mann wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung Anklage erhoben worden.
Und insofern kann
und auch da wirkt es wieder so unglaublich.
Ich finde es in der ganzen Diskussion scheinheilig, jetzt auch wieder Abschiebungsdebatten zu führen. Wir haben das jetzt gehört vom Bürgermeister, vom Landrat, vom Innenminister in Hessen, sogar vom Bundeskanzler. Der sagt so, ja, ich kann mir vorstellen, in solchen Fällen sollte man jetzt endlich mal die Möglichkeit haben, abzuschieben. Schauen wir uns doch mal an, wie kann man denn realistisch jemanden, den wir nicht
mehr bekommen, heißen, ne?
Also, ja gut, das zuerst, aber wie kann man das denn überhaupt dann machen? Können wir überhaupt abschieben? Jetzt nehmen wir doch das Beispiel Syrien. Ja, da ist es ja jetzt nicht so, dass nach dem Krieg, nach dem Assad-Regime, da jetzt auf einmal eine blühende Demokratie entstanden ist, in die wir die Leute dann wieder bringen, die dann dort diese blühende Demokratie gemeinsam aufbauen, sondern es ist ja das nächste Regime dort entstanden.
Naja, aber das kann ja nicht das Problem der deutschen.
Absolut.
Also ich verstehe, aber man kann halt nicht fordern, abzuschieben, wenn man dann gar nicht die Möglichkeit hat am Ende.
Ja, aber ich verstehe, was Sie meinen. Und das, wir können nicht alle Debatten und alle Ereignisse immer mit Abschiebung irgendwie beantworten. Das ist so ein Lieblingssatz von den Politikern, wenn sie hart sein wollen und Abschiebung. Wir wissen, dass es nicht funktioniert. Aber wenn wir auch unser Asylrecht wirklich ernst nehmen wollen, ja, dann geht es auch das auf Zeit. Und bei den meisten Syrer stand in ihren Asylbewerberformulare verfolgt von dem Assad-Regime. Dieser Grund für den Asyl ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, viele von ihnen, ich sage nicht, dass die gut Integrierten, diejenigen, die wirklich was geleistet haben, die die Sprache gelernt haben, die gesetztreu sind, aber diejenigen, die unsere Gesellschaft verachten, die müssen wir auch im Extremfall abschieben oder sagen, es gibt jetzt kein Asylrecht, bitte zurück. Ansonsten nehmen wir das auch nicht ernst, auch für die zukünftige Kriege und Situation, die wir haben. Dann sagen wir die Leute von Anfang an, sie kommen und sie werden hier bleiben. Und diese Konsequenzlosigkeit, die haben wir in Berliner Silvesternacht gehabt, kaum Leute angezeigt, kaum Leute vor Gericht. Und wenn ja, dann 2 Jahre später. Wir haben es in Kölner Silvesternacht, übrigens auch sexuelle Belästigung, massenhaft, auch kaum Konsequenzen. Und wir sehen es tagtäglich in Berlin. Es ist mittlerweile zu einem nationalen Sport geworden, dass die Leute irgendwie TikTok-Videos hochladen, wo sie respektlos mit der Polizei umgehen. Sie gehen dahin, um die Polizisten zu provozieren. Und da gibt es keine Konsequenzen. Und das wissen genau diese Gruppe von Leuten, die autoritär erzogen sind, die eigentlich ganz andere Polizisten und ganz andere Autoritäten kennenlernen. Und auf einmal kommen sie hier, sehen unsere demokratische Miteinander, was ich sehr begrüße und absolut richtig ist. Aber sie sehen das als schwach. Und aus dieser Schwäche erlauben sie sich Sachen, die nicht dazugehören.
Es gibt, vielleicht können die Kollegen aus der Regie das zuspielen, weil sie gerade sagen, TikTok-Videos wird hochgeladen. Es gibt ein paar Fälle, die auch dann öffentlich geworden sind. Bilder aus Berlin, meine ich, und aus also Neukölln in dem Fall. Und währenddessen würde ich Herrn Schweizer gerne fragen, auch da wiederum, warum wirkt dieser Staat dann, so wie Herr Mansour das beschreibt, so zahnlos, so unglaublich inkonsequent?
Also der Staat ist nicht zahnlos und er darf
aber
auch nicht.
Aber er wirkt so offensichtlich, weil sonst würde man sich das hier nicht leisten.
Ja, und sowas darf auch nicht vorkommen. Und wenn es vorkommt, darf es nicht nochmal vorkommen. Und Sie müssen mir jetzt einfach bitte die Gelegenheit lassen, dass ich einfach nochmal diesen Punkt aufnehme von Herrn Mansour. Mhm. Weil Sie sagen, die Politiker, da kann ich nur davor warnen. Ich kann nur davor warnen, mit diesen Pauschalurteilen unterwegs zu sein. Ich bin sehr stark der Meinung, wenn sowas vorkommt, muss man klar sagen, wir wollen das nicht, wir akzeptieren das nicht, das entspricht nicht unseren Wertvorstellungen, das entspricht nicht unserer Rechtsauffassung und wir wollen, dass es nicht wieder vorkommt. Mhm. Wir werden all die, die ins Schwimmbad gehen wollen, all die, die ins Schwimmbad betreiben, dabei unterstützen, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Und wir werden nicht die Debatte am Thema vorbeiführen. Wir werden es auch nicht relativieren oder irgendwie durch Relativierung legitimieren. Das geht alles nicht. Und ich bin sehr dafür, dass wir sagen, solche Vorkommnisse dürfen nicht toleriert werden. Und dann geht man eben mit besonders starken präventiven Maßnahmen rein, man geht mit Repression rein, man nimmt jede Anzeige auf, man sorgt dafür, dass diesen Anzeigen nachgegangen wird. Mhm. Und ich will schon auch sagen, die Justiz hat genauso ihren Job an der Stelle. Und über den öffentlich zu sprechen, das gehört sich nicht in meiner Rolle. Da bitte ich jetzt sehr stark um Verständnis.
Aber es gibt eine Sache, Herr Schweizer, wir brauchen
eine konsequente Kette, in der klar wird, sowas darf nicht folgenlos bleiben.
Ich bin absolut bei Ihnen. Aber als Beobachter, als jemand, die diese Arbeit seit Jahren macht, ich sehe diese Konsequenzlosigkeit. Ich verstehe sie nicht. Aber wir reden ja nicht zum ersten Mal darüber. Nach Kölner Silvesternacht, Berliner Silvesternacht, Terroranschläge, die wir gehabt haben, wirklich Probleme in der öffentlichen Räume in Berlin und woanders. Und da, aus meiner Sicht als Beobachter, passiert viel zu wenig. Und das ist kein Vorwurf, sondern ein Appell an die Politik. Bitte tun Sie
was. Für den bin ich Ihnen sehr dankbar, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auseinanderhalten. Darf ich den Punkt aber nochmal aufmachen? Dann bin ich auch sehr dafür, dass wir benennen, was zu benennen ist. Es gibt viel zu viel Gewalt gegenüber Kindern, Frauen, jungen Frauen in dieser Gesellschaft. Die geht von Menschen jeden Alters und jeder Nationalität aus. Und ich bin dafür, dass wir das alles besprechen und dass wir bei all diesen Punkten genau hingucken. Und dazu gehört auch dazu, wenn Menschen mit Migrationshintergrund in Schwimmbädern diese Dinge treiben, dass wir auch nicht zurückhaltend sind und sagen, okay, die kommen nicht hier aus Deutschland und wir wollen auch nicht, dass die, wenn sie hier sind, solche Dinge machen. Ich habe kein Problem damit, es zu benennen, weil es die Voraussetzung dafür ist, dass wir nicht andere in den öffentlichen Debattenraum lassen, die so tun, als müssten sie es benennen.
Ja.
Das ist für mich der erste Punkt. Und insofern, ich kann jetzt über die kommunale Situation bei Ihnen vor Ort wenig sagen. Ich
aber kann Herr Sass nur sagen, kann das.
In meiner Verantwortung, wenn es in Rheinland-Pfalz so vorkäme, dann würde ich sagen, wir besprechen es und wir gehen dem nach und wir versuchen es nicht irgendwie wegzudrücken.
Herr Sass, wir werden es besprechen und werden es sachlich aufarbeiten. Hm. Aber es ist schade, dass das die kommunale Hand, jeder vor Ort selbst macht. Jede Schwimmbadkommune macht das jetzt selbst. Mhm. Ich kriege hier ständig Fotos angezeigt von Bürgermeistern, die mit einem riesen Sicherheitspersonal sich jetzt ablichten vor ihren Freibädern und sagen, guck mal, bei uns ist jetzt alles sicher. Das ist ja auch ein Effekt, der ist ja irre. Sondern eigentlich muss es ja klar sein.
Das ist auch nicht Sinn der Sache. Ne?
Ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Und es löst auch überhaupt kein Problem, wenn wir Sicherheitspersonal haben. Mhm. Sondern es ist genau das, was Herr Mansour anspricht und was Sie jetzt auch im konkreten Beispiel der Gelen Häuser, aber mutmaßlichen Täter gemacht haben. Hier hat ja der Rechtsstaat vorher schon gesehen, was Masse ist und hat aber nur erzieherische Maßnahmen angeordnet.
Ja, was ist das in dem Fall? Wissen Sie das, Herr Sass?
Das weiß ich nicht.
Ich meine, die Leute sind nicht mal verhaftet worden. Ich glaube, nach mehreren Stunden waren sie dann wieder auf freier Fuß.
Ja, ich würde gerne, Herr Mansour, ganz kurz eine, weil Sie alle sagen, man muss sich das klar anschauen, man muss wissen, worüber wir hier reden. Ja. In dem Zusammenhang, wirklich interessant, das BKA gibt für 2024, vergangenes Jahr, 423 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in deutschen Bädern an. Wir haben uns, die Kollegen aus der Redaktion, die Mühe gemacht, sich die Zahlen der Landeskriminalämter nur aus Rheinland-Pfalz, Hessen und NRW anzuschauen. Wenn Sie die zusammenrechnen, sind Sie schon bei 417 Straftaten. Das heißt, offensichtlich wissen wir überhaupt nicht, wie groß das Problem überhaupt ist. Wir erfassen es überhaupt nicht konsequent. Wie kann das sein?
Also in die polizeiliche Statistik des Landeskriminalamtes und der Landespolizei fließen alle Daten, die wir selbst in Rheinland-Pfalz erheben. Für die BKA-Daten kann ich jetzt keine Auskunft geben.
Ja, ja, aber das ist ja ein offensichtlicher Widerspruch. Wenn aus drei Bundesländern schon ungefähr dieselbe Zahl zusammenkommt, wie die, die das BKA kommuniziert, dann merken Sie doch, wo das Thema ist.
Und die anderen Bundesländer liefern gar nicht. Ja, weil konkret für Schwimmbäder hat man das nicht erfasst bisher.
Darf ich dazu? In Rheinland-Pfalz wird seit 2017 dieser Ort Schwimmbäder und Badeseen eigens erfasst. Mhm. Also wir sind kein Land, von dem man sagen kann, wir gucken nicht hin, sondern wir haben eine eigene Statistik. Und insofern, wenn Sie die Statistiken miteinander vergleichen, werden Sie am ehesten vielleicht wahrscheinlich in Rheinland-Pfalz an der Wahrhaftigkeit sein.
Okay, wie immer. Der Ort der Wahrhaftigkeit oder auch Glückseligkeit ist im Zweifel immer in Rheinland-Pfalz. Mhm. Ich habe noch mit der Bitte um kurze Antwort, Herr Mansour. Es ist mitnichten so, dass alle Geflüchteten, Migranten, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, sich so benehmen. Ich weiß auch, dass es in der migrantischen Community eine große Zahl von Menschen gibt, die sich unfassbar aufregen über das, was da passiert. Die finden das absolut nicht akzeptabel. Ein kleiner Teil bringt alle in Misskredit. Wie gehen wir damit um?
Ich kenne sogar Opfer von sexueller Belästigung mit Migrationshintergrund. Ja. Also es ist nicht nur, dass diese Leute Täter sind. Ich glaube, wir haben ein Problem mit einer Gruppe von Menschen, die so patriarchalisch großgezogen sind, ihre Sexualität so tabuisiert haben, dass sie nicht mal gelernt haben, mit dem anderen Geschlecht umzugehen, die dann nach Deutschland kommen und die deutsche Frauen als verfügbar sehen und sich erlauben, so mit ihnen umzugehen. Und dieses Problem wird nicht kleiner, weil wir nicht konsequent genug mit diesen Menschen umgehen. Nicht in der Prävention. Wir reden kaum über genau solche Sachen und ihnen sagen, auch eine Frau, die eine Bikini trägt, eine ehrenhafte Frau, die nicht angefasst werden möchte, und auch nicht in der Intervention und in den Konsequenzen, die wir dann ziehen, wenn sowas passiert. Mhm. Wenn ein Mensch ein 12-jähriges Mädchen sexual belästigt oder bedrängt, weiß ich nicht was. Ja. Also übrigens, lass uns auch kurz darüber sprechen, dass dieses Mädchen für ihr ganzes Leben eine Trauma mittragen muss. Wir reden ja über Fälle, aber das sind Fälle, wo Familien zerstört sind, wo man enorm viel leisten muss, ja, um irgendwie Vertrauen wiederherzustellen. Und diese Menschen sind nicht mal eine Nacht im Gefängnis gewesen. Und das ist die Konsequenzlosigkeit. Da schauen die anderen und sagen, ja, guck mal, wie schwach unser Rechtsstaat ist. Okay. Da kann man nicht passieren. Ja, das
wir,
ist
wir sind leider am Ende der Zeit, Herr Schweizer. Ich würde noch gerne nur einen kurzen Satz noch sagen. Und am Ende betrifft es dann auch jemanden wie Herrn Litzinger, den Bürgermeister in Gelnhausen, der im Grunde an der Basis sozusagen die Konsequenzen von vielen Jahren nicht gut gelaufener Migrations- und Integrationspolitik zu bewältigen hat, der sich an Gesetze halten muss, der muss die laufen lassen, ja, wenn das Gesetz es ihm vorschreibt. Er hat diese Gesetze selber gar nicht gemacht. Und wenn er sich dann einmal unglücklich ausdrückt, dann muss er mit Morddrohungen leben und muss irgendwie versuchen, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Das ist nicht in Ordnung. Und wir werden, wenn wir das so weiter betreiben, werden wir irgendwann auch keine Leute mehr finden, die sagen, ich werde Bürgermeister in diesem Land, sondern ich lasse es lieber.
Richtig.
Ich finde, das gehört auch zu diesem ganzen Bild dazu. Ja. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.